an diesem Punkt macht es vielleicht Sinn, eine kurze Pause einzulegen für Fragen. Ich halte es für sinnvoll, nochmal einige Begriffe kurz zu erklären. Zunächst mal, was ist die USPD? Wurde jetzt ein paar Mal erwähnt. Weiß nicht, ob das allen ein Begriff ist. Das wurde auch als die Unabhängigen bezeichnet. Das ist also die Bezeichnung für die Unabhängige Sozialdemokratische Partei. Die entstand 1916, weil der Kriegsverlauf dazu führte, dass eine ganze Menge Leute innerhalb der SPD, die vorher ganz opportunistisch gesagt hatten, ach ja, wir unterstützen diesen Krieg, im besten Fall ist es eine Verteidigung gegen das böse Russland und im schlimmsten Fall ist er ja schnell vorbei und dann können wir wieder zurück zu unserer normalen Oppositionspolitik. Und die haben dann festgestellt, gut, der Krieg ist nicht schnell vorbei, sondern es gibt blutige Schlachten, es wird auch an der Heimatfront immer schlimmer und haben dann also begonnen, innerhalb der SPD jedenfalls gegen den Krieg zu opponieren und sowas wie eine pazifistische Politik zu machen. Alex hatte vorhin schon gesagt, es gab dann später die sogenannten Friedensparteien, dazu gehörte die USPD, die waren halt der Meinung, gut, dieser Krieg, der ist furchtbar und der sollte jetzt beendet werden, bevor es noch viel schlimmer wird. Und die haben dann also gesagt, all die Forderungen des imperialistischen Kaiserhauses und der Militärs nach Annexionen von Gebieten in Belgien und Eroberung von französischen Kolonien oder was auch immer, das ist Irrsinn. Das führt nur dazu, dass der Krieg immer noch weitergeführt wird, sondern wir wollen einen Verhandlungsfrieden ohne Annexion und ohne irgendwelche Reparationen. Das war eigentlich die Position, die die USPD und verschiedene andere Leute vertraten. So, das zur Erklärung, wer ist die USPD? Das waren also Leute, die jedenfalls in der Frage des Krieges links von der SPD von Ebert und Konsorten, also der, die sich dann als Mehrheits-SPD bezeichneten, standen, die aber ansonsten nicht unbedingt revolutionär waren. Also es waren jetzt nicht Leute, die der Ansicht waren, wir müssen den bürgerlichen Staat am besten übermorgen zerschlagen und dann direkt die Räterepublik einführen. Sondern das waren Leute, die durchaus im Mainstream der SPD von vor 1914 sich bewegten, also Etatisten und Reformisten. Aber die standen jedenfalls in der Frage des Krieges etwas weiter links und deshalb gründete sich dann schließlich, als diese Konflikte innerhalb der SPD nicht mehr auszutragen waren, gründeten die sich als USPD und spielten dann im Verlauf der Revolution die Rolle des Vermittlers zwischen den Massen und der Mehrheits-SPD oder versuchten das und scheiterten eigentlich damit. Gut, dann Spartakisten. Der Spartakusbund war eine kleine Organisation, zunächst innerhalb der SPD, der geführt wurde von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Wir hatten vorhin schon die Bilder. Das waren eigentlich Leute, die von Anfang an gegen den Krieg waren, die entschiedene Revolutionäre waren und die dann auch zum Beispiel bei der Zimmerwalder Konferenz in der Schweiz sich zusammengetan hatten mit allen sozialistischen Kriegsgegnern in Europa, die also den Internationalismus weiter hochgehalten haben. Es war aber nur eine sehr kleine Gruppe, die Spartakisten, die haben versucht, Propaganda in Betrieben und teilweise im Heer zu machen, aber die sind damit nicht weit gekommen. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, das war ein ziemlich autoritärer Staat und nachdem der Weltkrieg begonnen hatte, war das natürlich noch viel mehr der Fall. Das führte dazu, dass Liebknecht und Luxemburg eigentlich während des ganzen Krieges entweder im Knast saßen oder die ganze Zeit bespitzelt wurden und nichts machen konnten. Oder im Fall von Liebknecht, der war zu dem Zeitpunkt schon 40 Jahre alt, als der Krieg begann, an die Front geschickt wurden. So nach dem Motto, ach ja, wenn man mit diesen Landesverrätern hier, da machen wir mal kurz einen Prozess und lassen die quasi durch französische Maschinengewehre erledigen. Das war so die Hoffnung. Es war auch eine Politik, die ansonsten von den Eliten des Reiches gerne angewandt wurde. Wenn also irgendwo es zu Widerständigkeiten von Arbeiterinnen kam. Ein sehr bedeutendes Beispiel waren die sogenannten Januarstreiks von 1918. Dann wurde auf solche Widerständigkeiten geantwortet, indem einfach mal Leute en masse an die Front geschickt wurden, die vorher als Facharbeiter oder so das Glück hatten, nicht eingezogen zu werden. Also Januarstreiks, man kann sagen, das war so das Vorspiel zur Revolution eigentlich. 400.000 Arbeiterinnen, vor allem der Rüstungsbetriebe, streikten da im Januar 1918 gegen den Krieg. Es war so mehr oder weniger, ja, fast schon ein Generalstreik, sehr, sehr massiv. Und es war auch in dem Sinne ein Vorspiel, dass die SPD in diesem großen Streik, der natürlich äußerst unangenehm war für die oberste Heeresleitung, weil die Munitionsvorräte nicht mehr nachkamen, die SPD unter tatsächlich persönlicher Führung von Ebert brachte sich in die Streikleitung ein. Ja, die sagten also, ja, wir wollen da jetzt mitmachen. Und bedauerlicherweise konnten die Obleute, die revolutionären Obleute und die USPD das nicht verhindern, weil die Mehrheits-SPD immer noch eine sehr, sehr breite Unterstützung hatte in der Arbeiterschaft. Und was haben die dann gemacht? Die haben diesen Streik von innen sabotiert und haben dazu beigetragen, dass diese erste wirkliche Massenbewegung gegen den Krieg dann schließlich im Sande verlief und es kurzzeitig so aussah, als sei damit auch jeglicher Widerstand gegen den Krieg eigentlich beendet. Gut. Aber ich hatte ja vorhin gesagt, es erscheint mir sinnvoll, jetzt nach diesem Part Fragen einzuladen, vor allem Begrifflichkeiten, irgendwas, was nicht klar geworden ist. Bitte. Gut. Dann würde ich sagen, erläutere ich vielleicht nochmal, was der Reichsräte Kongress war, weil das jetzt auch nochmal relevant wird für den weiteren Verlauf der Revolutionsereignisse in Berlin, auf die ich gleich eingehen werde. Wir hatten ja schon gehört, es gab aufgrund der revolutionären Dynamik, aufgrund der Ausbreitung der Revolution im ganzen Land, dann in Berlin schließlich so etwas wie eine Doppelherrschaft. Man hatte auf der einen Seite die Räte, die, wenn nicht unbedingt extrem revolutionär, also da waren zum Großteil auch wieder vor allem Mitglieder oder Anhänger der Mehrheits-SPD in den Räten, so dann doch jedenfalls entschieden zum Beispiel für Sozialisierung von Schlüsselindustrien waren, also Kohleindustrie, Stahlindustrie, und die vor allem auch antimilitaristisch waren. Ich meine, das ist etwas, was wir auch schon vorhin angesprochen hatten mit den sogenannten Hamburger Punkten. Eine ganz entscheidende Sache. Nach diesem furchtbaren Krieg, nach diesen furchtbaren Metzeleien, diesen perversen Schlachten wie Verdun zum Beispiel, wo hunderttausende Leute über Monate für ein paar Kilometer, paar Quadratkilometer Fläche verheizt wurden, hatten doch viele Leute wirklich die Nase voll von Militär, von Offizieren, von diesem ganzen Kadavergehorsam, der da gefordert wurde. Und deswegen gab es dann die sogenannten Hamburger Punkte, die also beinhalteten, Offiziere sollen gewählt werden, während der Wochenenden oder so kann man auch ohne Uniform sich draußen bewegen. Und es gibt insgesamt eine direkte Kontrolle von Arbeiter- und Soldatenräten über die Einheiten. Also es gibt nicht mehr die Kontrolle der obersten Heeresleitung, der Leute, die diesen ganzen Mist angerichtet hatten, sondern es gibt eine Kontrolle über diese Einheiten, wie sie zu dem Zeitpunkt bestanden, durch die Räte. Es gab dann in Berlin also auf der einen Seite diese ganze Rätebewegung und auf der anderen Seite die ja eigentlich bürgerliche Regierung unter Ebert. Ja, die war ja noch zu dem Zeitpunkt, als der Kaiser noch im Amt war, war die eingesetzt worden und versuchte dann eigentlich den Status quo aufrechtzuerhalten, das Eigentum zu sichern, dafür zu sorgen, dass es auf gar keinen Fall zur sozialen Revolution kommt. Es gibt da ein berühmtes Zitat von Ebert, was in den Aufzeichnungen von Max von Baden, dem letzten kaiserlichen Kanzler, aufgetaucht ist, wo also Ebert sagt, ich hasse die Revolution wie die Sünde. Damit war die soziale Revolution gemeint, also das tatsächliche Umschlagen der Verhältnisse durch Sozialisierung, durch eine Räterepublik. So, da hatte man also diese Doppelspitze und die Idee von Ebert war, gut, das muss beseitigt werden und ein Mittel dazu war dieser Reichsrätekongress. Die haben das so angestellt, dass sie im ganzen Reich neue Arbeiterräte haben wählen lassen in den Betrieben. Es war meistens so, dass 1000 Arbeiter einen Delegierten nach Berlin schicken konnten. Und die SPD, weil sie halt immer noch massiv gut organisiert war im ganzen Land, hat es geschafft und weil sie immer noch eine breite Anhängerschaft hatte, trotz all dem, was passiert war, hat es geschafft, dafür zu sorgen, dass bei dem Reichsrätekongress, der von der anderen Seite, von der Seite der revolutionären Obleute, von der Seite der USPD oder jedenfalls von Teilen der USPD und von den Spartakisten benutzt werden sollte, um eigentlich die Rätebewegung zu etablieren als den direkten letzten Schritt vor der Errichtung einer Räterepublik. Das war die Absicht der linken Seite. Und was tatsächlich passiert ist, die SPD-Führung hat es geschafft, diesen Reichsrätekongress zu stopfen mit ihren eigenen Unterstützern. Und am Ende kam es dann bei der Abstimmung darüber, ob man jetzt eine Räterepublik haben möchte oder ob man zur konstitutionellen Versammlung übergehen soll und zur Errichtung einer bürgerlichen Republik. Gab es dann ein Ergebnis von 400 Ja-Stimmen dafür. Das waren also die ganzen Unterstützer der SPD für die verfassungsgebende Versammlung und die bürgerliche Republik und gerade mal 100 Stimmen dagegen. Das zeigt also, wie die es geschafft haben, über ihre Kontrolle von Institutionen, über ihre Erfahrung darin, wie man Politik gestalten oder Bewegungen abbiegen kann, wie Alex das vorhin gesagt hat. Ja, Ebert war ein Meister des Abbiegens von Spitzen quasi. Wie sie es geschafft haben, statt einer Räterepublik offiziell die bürgerliche Republik mit Parlament und allem Pipapo und kapitalistischem Eigentum anzustreben. So, und diese Spannungen, die dann bestanden zwischen der linken Opposition, der Rätebewegung und der offiziell zwar noch als Volksbeauftragten agierenden, aber tatsächlich halt eher konterrevolutionären SPD-Führung, mündeten dann in den Weihnachtskämpfen in Berlin am 23. und 24. Dezember, deswegen heißen sie so. Das Ganze begann damit, dass am 12. Dezember die sogenannte Volksmarinedivision, das war eine Division, die vor allem aus Matrosen aus Kiel zusammengesetzt war, die besonders loyal betrachtet wurden und die von Kiel aus nach Berlin geschickt wurden, dass diese Soldaten der Volksmarinedivision beschuldigt worden waren, in ihrem Quartier, nämlich dem Stadtschloss in Berlin, wertvolle Kunstgegenstände geraubt zu haben. Hört sich erstmal ein bisschen trivial an, inmitten einer Revolution ist es auch. Es gibt guten Grund zu der Annahme, dass das nicht wirklich der Grund war, warum die Volksmarinedivision aufgefordert wurde. Sie sollten sich jetzt aus dem Schloss zurückziehen und auflösen, sondern es ging eher darum, die letzten militärischen revolutionären Kräfte innerhalb der Stadt, die es gab, zu neutralisieren. So, die wollten das aber nicht, sondern die haben gesagt, ihr schuldet uns erstmal noch eine ganze Menge Geld und vorher machen wir hier gar nichts. Der Löhnung stand aus. So, und der Stadtkommandant Welz, von dem Alex vorhin auch nochmal gesprochen hatte, Mehrheits-SPD, der hat dann gesagt, das interessiert mich überhaupt gar nicht, ihr müsst da raus und hat den Ultimatum gestellt. So, und diese revolutionären Matrosen, die haben sich das nicht einfach gefallen lassen. Die hatten ja gerade erst den ganzen Kadavergehorsam und den ganzen Blödsinn von sich abgeworfen und sind dann hingegangen und haben am 23. Die Stadtkommandantur besetzt, haben quasi für eine kurze Zeit die ganze Regierung als unter Kuratel gestellt und haben diesen Stadtkommandanten Wels, den Oberbefehlshaber aller militärischen Truppen in Berlin, als Geisel genommen und haben den mit zurückgenommen in ihr Stadtschloss und haben gesagt, so, jetzt wollen wir mal sehen, ob ihr die Löhne bezahlt oder nicht. So, bedauerlicherweise hatte Ebert und hatte die SPD-Regierung ja nun, es wurde vorhin auch schon angesprochen, einen Geheimpakt mit dem ehemals kaiserlichen, aber halt wirklich extrem reaktionären Militär unter dem Generalquartiermeister Gröner geschlossen. Und das führte dann dazu, dass sie darauf zurückgreifen konnten und den Militärs treue, extrem reaktionäre Truppen, die vor allem aus Offizieren zusammengesetzt waren, die also aus einer ganz anderen sozialen Klasse kamen als die meisten Fronttruppen, die wurden im Umfeld der Stadt zusammengezogen und wurden dann auf Anweisung von Ebert, der sowas wie eine Blankovollmacht ausstellte, gegen die Volksmarinedivision eingesetzt. Ebert hat also mehr oder weniger gesagt, ja, die müssen da jetzt raus, wir wollen die hier nicht mehr haben, die sind eine Gefahr für unsere Kontrolle und hat dann also den reaktionären Militärs Vollmacht ausgestellt, mit denen so umzugehen wie nötig. Und naja, das waren halt Leute, die gerade durch einen extrem krassen Krieg gegangen waren und die haben dann auch gleich gesagt, die Offiziere, die diese Truppen geführt haben, ja, dann setzen wir mal auf Gewalt. Was haben die gemacht und haben also begonnen, ihre, wie hieß das, Marinebrigade Erhard, genau, so ein fantastisches Proto-Freikorps, also eine Gruppe, die aus diesen reaktionären Offizieren und Soldaten zusammengesetzt war, haben sie in die Stadt einmarschieren lassen und die haben dann also das Stadtschloss, wo die Marine, Volksmarinedivision drin war, haben sie überfallen. Haben sie also mit Maschinengewehren beschossen, mit Mörsern beschossen, richtig schweres militärisches, militärische schwere Waffen in der Stadt eingesetzt. Es gelang ihnen dann auch, die Matrosen zurückzudrängen. Aber dann kamen die linken Gruppen, die es auch immer noch gab, und haben gesagt, okay, wenn wir das jetzt zulassen, dann ist eigentlich unsere letzte Chance, hier die Rätebewegung nach vorne zu pushen. Oder letzte Chance vielleicht nicht, aber das ist auf jeden Fall schlecht für uns. Und deshalb ist dann sowohl die von der USPD kontrollierte Bürgerwehrtruppe, die von einem USPD-Linken namens Eichhorn kontrolliert wurde, der war also der Polizeichef von Berlin, gerade frisch eingesetzt, als auch Truppen, die den Spartakisten nahestanden, das waren einfach bewaffnete Arbeiter oder gerade von der Front zurückgekehrte Soldaten, die mehr oder weniger desertiert waren. Die sind hingegangen und haben der Volksmarinedivision geholfen und haben dann also diese Marinebrigade Erhard zurückgeschlagen. Dabei gab es 56 Tote auf der Seite der Reaktionäre und insgesamt so 16 Tote auf Seiten der Verteidigerin. Diese ganze Situation zeigte, also die reaktionäre Truppe, die hat sich dann schließlich wieder aus der Stadt zurückgezogen. Und das zeigte, dass also die Regierung Ebert zwar Verbündete hatte, aber zu dem Zeitpunkt nicht dazu in der Lage war, auch nur die eigene Hauptstadt zu kontrollieren und sich selbst zu verteidigen gegen revolutionäre Kräfte. Das waren die Weihnachtskämpfe. Die Situation löste sich dann also damit auf, dass der Status von vorher wieder erreicht wurde. Die Löhnung der Volksmarinedivision wurde gezahlt und die blieben weiterhin im Stadtschloss und waren als Truppe dort weiter vorhanden. Das geht jetzt direkt über in den sogenannten Spartakusaufstand oder Januaraufstand, gibt es verschiedene Bezeichnungen für. Spartakusaufstand ist definitiv die falsche Bezeichnung. Das ist sicherlich auch etwas, wovon schon eine ganze Menge von euch mal gehört haben, weil es indirekt jedenfalls zur Ermordung von Liebknecht und Luxemburg führte. Das Ganze nahm schon dann am 24.12. seinen Ausgang darin, dass die Ebert-Regierung gesagt hat, okay, dieser Eichhorn, dieser USPD-Linke, der die Polizei kontrolliert, den können wir nicht länger dulden. Der ist nämlich nicht verlässlich und der muss also schnellstmöglich abgesetzt werden und durch einen Mehrheitssozialdemokraten ersetzt werden, der dann auch tatsächlich diese Polizeitruppen unter Kontrolle hat. Am 4. Januar haben die das dann auch tatsächlich umgesetzt und haben mit ihrer Mehrheit im Rat der Volksbeauftragten, die sie zu dem Zeitpunkt hatten, weil die USPD-Leute rausgegangen sind nach den Weihnachtskämpfen. Die haben gesagt, hier, also diese Regierung, die reaktionäre Truppen schickt, um unsere Matrosen, unsere revolutionären Verteidiger hier zu vertreiben und die so viele Tote in Kauf nimmt, die wollen wir nicht unterstützen. Deshalb sind die USPD-Leute aus der Regierung gegangen. Die wurde also nur noch von der Mehrheits-SPD, von den Ebert-Leuten gestellt und die haben dann gesagt, so, wir sorgen jetzt dafür, dass dieser Eichhorn jedenfalls verschwindet und dann können wir vielleicht Schritt für Schritt die Kontrolle über Berlin zurückgewinnen, die sie zu dem Zeitpunkt ja objektiv nicht mehr hatten. So, das führte aber dazu, als der Eichhorn offiziell entlassen wurde, dass alle Leute, vor allem die Rüstungsarbeiterinnen, vor allem die Leute, die den revolutionären Obleuten folgten, dass die gesagt haben, gut, wenn der Eichhorn jetzt abgesetzt wird, dann ist das ein ganz offensichtlicher Schritt, die Konterrevolution voranzutreiben und die Rätebewegung zu zerstören und alle Chancen auf eine tatsächliche soziale Revolution zunichte zu machen. Also müssen wir dagegen jetzt massiv vorgehen. Und es wurde dann also mit den Mitteln, die die Obleute und die Spartakisten hatten und die USPD hatten, wurde zu Demonstrationen aufgerufen. Und dadurch, dass man vorher diese Weihnachtskämpfe gehabt hatte, dass man die ganze Spannung in der Stadt hatte, wurden enorme Mengen von Leuten mobilisiert. Also zu dieser Demonstration kamen dann so um die 400.000 bis 500.000 Leute im Stadtzentrum von Berlin und unterstützten also den linken USPD-Polizeipräsidenten oder wollten halt verhindern, dass er tatsächlich entlassen wird. Einige Leute unter diesen Demonstranten wollten es aber nicht dabei belassen, einfach nur zu demonstrieren, sondern wollten ein sichtbareres Zeichen gegen die SPD, gegen die Mehrheits-SPD-Regierung setzen und hatten die Idee, oh, dann nehmen wir denen doch mal ihre ganzen Propagandamittel und sind hingegangen und haben das Zeitungsviertel, das es in Berlin gab, wo also ein Großteil der Zeitungen und Verlage saß, besetzt. Unter anderem auch den Vorwärts, die Zeitung der SPD. Und diese Situation, genau, da haben wir es, das ist also im Zeitungsviertel, führte dann dazu, dass die Ebert-Regierung gesagt hat, okay, wir müssen jetzt tatsächlich Schluss machen mit diesen Revolutionären in der Stadt. Und die hatten natürlich, weil sie schon in den Weihnachtskämpfen gesehen hatten, das funktioniert so alles nicht, hatten die weitere reaktionäre Truppen im Stadtumfeld zusammenziehen lassen über ihre geheime Verbindung mit Generalquartiermeister Gröner. Und diese Truppen wurden dann schließlich in die Stadt gezogen und begannen die revolutionären Matrosen, Soldaten und Arbeiter zu bekämpfen. Das Spannende an dem ganzen Januaraufstand ist, dass er nicht geplant wurde von den linksradikalen Kräften. Das heißt also, es war eine spontane Bewegung der Massen und die wurden vollkommen davon mitgerissen. Der Spartakusbund, der sich zu dem Zeitpunkt gerade als kommunistische Partei Deutschlands konstituiert hatte, Ende Dezember, Anfang Januar, die hatten in ihrem Programm stehen, ja, wir wollen schon Revolution, aber nur, wenn eine Mehrheit der Leute auch hinter uns steht. Ja, und das war etwas, was also auch Rosa Luxemburg ganz stark gemacht hat. Die hat gesagt, meine Analyse der Situation bedeutet, wir können jetzt noch nicht direkt den bewaffneten Aufstand durchführen, weil wir einfach nicht genug Unterstützung haben in der Bevölkerung, weil es immer noch sehr viele Leute gibt, die die SPD unterstützen, weil es natürlich auch die ganzen bürgerlichen Leute gibt, die sowieso dagegen sind, weil es das ganze Militär gibt, die ganze Situation war also in den Augen der KPD-Führung und vor allem von Rosa Luxemburg noch nicht reif für einen tatsächlichen Aufstand, der die SPD-Regierung und die ganze reaktionäre Beamtenschaft und so weiter hinwegfegen könnte. Diese Situation lief aber vollkommen aus dem Ruder. Sowohl den Obleuten als auch dem Einfluss der KPD, die waren ja wirklich eine kleine Gruppe, das waren in Berlin waren das ein paar hundert Leute, die tatsächlich in dieser Partei organisiert waren zu dem Zeitpunkt. Und die Massenbewegung ging dazu über, zum Beispiel auch die Bahnhöfe zu besetzen und sich darauf vorzubereiten, die Stadt zu verteidigen. Das Problem war, es gab keine Organisation, es gab so etwas wie einen Revolutionsrat, die den dann einberufen haben, aber da saßen 50 Leute drin. Und die haben dann mehr oder weniger 2 Tage lang darüber diskutiert, können wir jetzt tatsächlich in dieser Situation weiter vorangehen und die militärische Konfrontation suchen oder müssen wir verhandeln? Die Leute von der USPD haben dann gesagt, ja, das geht so alles nicht. Die waren ja sowieso nicht so weit links und haben sich dann angeboten zu vermitteln mit der Ebert-Regierung. Das Endergebnis war dann, die Ebert-Regierung hat 2 Tage verhandelt, hat in der Zeit weitere Truppen zusammengezogen und hat dann schließlich losgeschlagen und diesen sogenannten Januaraufstand oder sogar Spartakusaufstand, der nun wirklich mit den Spartakisten sehr wenig zu tun hatte, der nicht geplant war, der keine Revolution in dem Sinne war, der wurde zerschlagen, 156 Leute sind bei diesen Auseinandersetzungen umgekommen und die Freikorps, die dann herangezogen wurden, unter anderem wieder Marinebrigade Erhard, aber auch andere Truppen, haben ja auch eine ganze Menge Leute auf der Flucht erschossen. Unter anderem Rosa Luxemburg und Kai Liebknecht. Die beiden hatten, nachdem es offensichtlich wurde, dass der Aufstand zerschlagen war, nicht auf den Rat von Genossinnen gehört und sich aus der Stadt zurückgezogen. Die wollten nicht fliehen, die haben gesagt, wir müssen hier bleiben, wir müssen quasi unsere Hand am Puls der Bewegung halten, auch wenn wir jetzt gerade einen Rückschlag erlitten haben, und haben sich mit falschen Papieren versteckt. Das Problem war, dass es eine enorme Hasspropaganda auf der einen Seite gab, vor allem gegen die Führung der KPD, aber auch aus der Perspektive der SPD-Ebert-Regierung es sehr sinnvoll war, zu versuchen, diese sich gerade im Aufbau befindliche kommunistische Partei zu zerschlagen. Und was bietet sich da besser an in so einer Situation, als die wichtigsten Leute zu liquidieren? Und genau das haben sie gemacht. Es ist nicht klar, inwieweit die Ebert-Regierung direkt Befehle dazu gegeben hat, aber es ist auf jeden Fall klar, dass es direkte Verbindungen von Noske, dem zu dem Zeitpunkt Militärbeauftragten innerhalb der SPD-Regierung, mit der Brigade Reinhardt gab. Das waren die Leute, die dann schließlich die Ermordung von Luxemburg und Liebknecht durchgeführt haben. Das war also von vorne bis hinten eine furchtbare Farce. Die haben nach den beiden gefahndet, haben sie dann schließlich durch Denunziation gefunden, haben sie festgenommen, haben sie ins Hauptquartier dieses Freikorps gebracht und die wurden kurz verhört, die beiden, dann wurden sie rausgebracht und dann wurde so inszeniert, als seien sie quasi einem Lynchmob von aufgebrachten Bürgern zum Opfer gefallen. Tatsächlich war das aber nichts anderes als eine Exekution. Also als sie aus dem Hauptquartier rausgeführt wurden, haben sie ein paar Schläge auf den Kopf gekriegt von Leuten, die dafür bezahlt wurden. Und danach wurden sie in den Tiergarten gefahren. Dort wurde Liebknecht ermordet und Luxemburg wurde in dem Auto, in dem sie transportiert wurde, erschossen und in den Landwehrkanal geworfen. Und damit war also die Führungsspitze der KPD liquidiert und der Januaraufstand war niedergeschlagen. Und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, die revolutionäre Welle bis 1923. Ich hatte ja vorhin gesagt, das, was als Novemberrevolution bezeichnet wird, ist eigentlich erst der Start dieser Bewegung. Vor allem wichtig, um das zu verstehen, ist dabei, dass es in der Rätebewegung und im ganzen Reichsgebiet eine Menge Leute gab, vor allem in den Gebieten, wo das Proletariat sehr stark konzentriert war, zum Beispiel im Ruhrgebiet, ja, da gab es die ganze Kohle- und Schwerindustrie, oder in Mitteldeutschland, da gab es auch viel Kohleindustrie, da gab es aber auch Chemieindustrie, die gerade aufgebaut wurde, das größte Werk überhaupt, die Leuna-Werke in Mitteldeutschland. Und in diesen Gebieten waren die Leute, die besonders hart ausgebeutet wurden in der Industrie und die gleichzeitig besonders gut organisiert waren, besonders radikal waren. Und die wollten sich mit dem, was die SPD-Regierung ihnen versprochen und dann auch angeboten hat, nicht zufrieden geben. Also die Ebert-Regierung hat ja durchaus nun gar nichts gemacht, sondern die haben zum Beispiel den 8-Stunden-Tag eingeführt, die haben das Frauenwahlrecht eingeführt, das sind also jetzt keine kleinen Sachen, die die gemacht haben, bloß es war nicht revolutionär, sondern es waren bürgerliche Reformen, gute Sachen natürlich, aber nicht das, was die revolutionären Arbeiterinnen haben wollten. Und das führte dann dazu, dass Anfang 1919 es im Ruhrgebiet zu einem Generalstreik kam, weil die Arbeiterinnen dort in den Arbeiterräten gesagt haben, das, was wir wirklich wollen, ist eine schnellstmögliche Sozialisierung dieser ganzen Betriebe hier, damit wir die Kontrolle über unseren Lebensunterhalt kriegen können. Ja, also was in den Folgen des Krieges da zum Beispiel passiert war, war eine 50-prozentige Erhöhung der Kohlepreise. Gleichzeitig haben die Leute weiter Kriegsrationen gekriegt. Um sich das mal sehr konkret vorzustellen, die Kriegsrationen für Erwachsene, das waren so 1.100 bis 1.500 Kalorien zu dem Zeitpunkt. Deutschland stand ja auch noch unter Blockade, weil es noch keinen Friedensvertrag gegeben hatte. Das heißt also, die Leute mussten, zum Beispiel die Bergarbeiter mussten 8 Stunden mit Hungerrationen dort mal lochen und gleichzeitig konnten sie sich nicht mal mehr die Kohle leisten, um im Winter, das war ja tiefer Winter dann zu dem Zeitpunkt, ihre Wohnung zu heizen. Und das hat also zu enormem Unmut geführt und dann zu einem Generalstreik. Und die haben gesagt, ja, wenn ihr jetzt nicht endlich mal rüberkommt mit der Sozialisierung, dann setzen wir euch hart unter Druck. Das führte dann aber dazu, dass die Reichsregierung unter Ebert die in Berlin schon erfolgreich erprobten Methoden auch im Ruhrgebiet angewandt hat. Es wurden wiederum die reaktionärsten Kräfte, die sie zusammengezogen hatten, eingesetzt. Und dieser Generalstreik im Ruhrgebiet wurde zerschlagen, unter anderem durch die sehr bezeichnend benannte, durch den Freikorps Lichtschlag. Also die sind dann da rein, die kamen aus Münster, sind ins Ruhrgebiet eingezogen und haben mal gleich exemplarisch ein paar Arbeitersiedlungen, Bergarbeitersiedlungen überfallen und haben da ein paar hundert Leute massakriert. Deswegen hatten die dann auch bald den Namen Totschlag, also statt Lichtschlag. Also dieser Generalstreik brach dann schließlich unter dem Ansturm der verschiedenen Freikorps zusammen. Um das nochmal, um einen kurzen Schritt zurückzugehen, diese Freikorps waren auch die ersten, die in der modernen Zeit in Deutschland Hakenkreuze als Symbole verwendet haben. Da waren also nicht nur Monarchisten bei, sondern da waren also Leute, die waren noch viel weiter rechts. Das waren wirklich die völkischen Nationalisten und Antisemiten, die dann also ihre Panzerwagen, mit denen sie Arbeiter niederkartescht haben, mit Hakenkreuzen verziert haben. Und diese haben also den Generalstreik im Ruhrgebiet da niedergeschlagen. Und in Berlin hatte sich das Proletariat, die ja zu dem Zeitpunkt vor allem immer noch unter Führung der revolutionären Obleute stand, er hatte sich ein wenig erholt von dem, was im Januar passiert war. Und es kam dann vom 3. März bis zum 16. März zu den Märzkämpfen, wo also unter anderem die Volksmarinedivision, die bewaffneten Leute, die KPD unterstützten, Rote Garden, versucht haben, einerseits einen Generalstreik dort durchzuführen und andererseits die Kontrolle über die Stadt zu erlangen. Das gelang ihnen dann nur in Ost-Berlin, dort, wo das Proletariat konzentriert war, dort, wo die Arbeiterviertel vor allem waren. Und in West-Berlin gelang ihnen das bedauerlicherweise nicht, im Umfeld auch nicht. Und das führte dann zu dem, was wir jetzt schon kennen. Die Reichsregierung zog die nächsten verfügbaren Freikorps heran. Man muss sich das so vorstellen, es gab ja schon ein gut ausgebautes Eisenbahnnetz. Das heißt, man konnte also diese Truppen, wenn man denn die Eisenbahn kontrollierte, innerhalb von 2-3 Tagen durch das ganze Reich verschieben. Die wurden dann also wieder herangeholt. Und die haben dann in den Märzkämpfen mal locker eben 1200 Arbeiterinnen niedergemetzelt. Ja, durch den Einsatz von schwerer Artillerie, durch tatsächlich den Einsatz der Luftwaffe. Es waren also die ersten Bomben, die aus der Luft auf Berlin gefallen sind. Es war nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern es war tatsächlich im Nachgang des Ersten in der Konterrevolution. Alle Leute, die bewaffnet angetroffen wurden, also Zivilisten, wurden erschossen. Es gab da einen Geheimbefehl von Noske, also dem Militärfachmann der SPD, der sich selbst als der Bluthund auch bezeichnete. Einer muss der Bluthund sein, das ist ein berühmtes Zitat von ihm, dann bin ich das. Und es gab also einen Befehl, alle Leute, die bewaffnet angetroffen werden, auch in ihren Wohnungen im Übrigen, können erschossen werden. Und diese Freikorps-Truppen, die haben das durchgeführt. Die haben also massenweise Leute exekutiert, die haben auf Hinterhältigste teilweise die Leute umgebracht. Eine Kompanie von der Volksmarinedivision hatte sich ergeben und dann wurden die angeblich zur Durchsuchung in eine Kaserne gebracht, wurde ihnen gesagt, ja, geht mal einmal hier durch, dahinter, und da wartete schon das Exekutionskommando und hat die erschossen. Also es waren äußerst brutale, menschenverachtende Methoden, die da angewandt haben. Und man kann eigentlich eine gerade Linie ziehen von diesem Freikorps zur SA, zur SS und zu anderen nationalsozialistischen Organisationen. Und zwar nicht nur in deren Blutrünstigkeit und vollkommener Menschenverachtung, sondern auch, was das Personal angeht. Also wenn man sich mal anschaut, wer waren die führenden Leute in diesem Freikorps und das dann mit 1933 FF vergleicht, dann sind da jede Menge führende Leute aus dem Freikorps in der SS und in den anderen Organisationen. Unter anderem, die dann auch zum Beispiel in der Sowjetunion, in den Einsatzgruppen und so weiter aktiv waren. Also wirklich krasse Kriegsverbrecher und Massenmörder. Die sind aus diesem Freikorps hervorgegangen. Und ja, das waren quasi die Schulen der Faschisten. Die Märzkämpfe wurden also niedergeschlagen, 1200 Tote. Und ich kürze das Ganze jetzt mal ein bisschen ab. Diese Entwicklung, die ist bedauerlicherweise Schritt für Schritt im ganzen Reichsgebiet immer und immer wieder wiederholt worden. Die Münchner Räterepublik haben wir noch aufgeführt. Die wurde im April 1919 ausgerufen. Also Bayern war zu dem Zeitpunkt erzkatholisch, war ein äußerst grundsätzlich reaktionäres Gebiet. Aber in München gab es ein gerade neu zusammengezogenes Proletariat und es gab vor allem dort 40.000 bis 50.000 revolutionäre Soldaten, die dort zusammengezogen worden waren, noch vor Ende des Krieges. Und man hatte also in München quasi so einen Hotspot, wo die USPD-Linke, andere Linke großen Einfluss hatten, vor allem über diese Soldatenräte, die entstanden waren. Und die riefen dann also im April die Münchner Räterepublik aus. Zunächst unter Führung der SPD, aber ab dem 13. und 14. kam dann Eugen Levin, das war so ein Troubleshooter der KPD, also ein ziemlich kompetenter Agitator, der auch ein bisschen Ahnung von militärischer Planung hatte, weil er natürlich vorher wie die meisten Leute Soldat gewesen war. Und die übernahmen dann durch einen unblutigen Putsch die Regierung in München. Das war dann eigentlich eine von der KPD dominierte Räterepublik. für eine kurze Zeit. Bedauerlicherweise, wir haben es jetzt schon mehrfach gehört, war es für die Reichsregierung, solange es keine koordinierten Aktionen gegen sie gab, relativ leicht, ihre Bluthunde durchs Reichsgebiet zu verschicken. Und genau das haben sie dann auch wieder gemacht. Die wurden also nach München geschickt und haben die Stadt innerhalb von anderthalb Wochen zurückerobert und im Rahmen dieser Auseinandersetzung 600 Leute getötet. Wieder eine Menge auf der Flucht erschossen. Auch die Leute, die die Räterepublik angeführt haben, haben nicht mal zum Großteil nicht mal einen Prozess gekriegt, sondern auf der Flucht erschossen. Die bedeutendste Aktion eigentlich, die es dann noch gab, war der Kapp-Putsch und die darauf folgende Bewegung. Wir haben jetzt da schon häufiger gehört, die SPD-Regierung hat darauf gesetzt, sich mit den reaktionärsten Kräften innerhalb des Militärs zu verbünden, um die Kontrolle zu behalten und um die Ordnung sicherzustellen. Aber Elemente innerhalb des Militärs fanden diesen Plan nicht so gut, sondern wollten eigentlich sofort zurück zur Monarchie oder zur Militärdiktatur. Und als dann tatsächlich mal eines der Freikorps, was sich zu viel herausgenommen hatte und auch den Befehlen der Regierung nicht mehr gehorchte, aufgelöst werden sollte, haben dann diese reaktionären Leute im Militär gesagt, okay, also einige, nicht alle, nicht die oberste Heeresleitung, nicht General Gröner oder so, sondern eher Leute im Mittelbau, Oberste, paar Generale, die haben sich zusammengesetzt mit Leuten in der Berliner Verwaltung, hohen Regierungsbeamten und haben einen Putsch geplant. Das wurde dann unter dem Namen Kapp-Lüttwitsch-Putsch bekannt. Am 13. März 1920 ist die Marinebrigade Erhard, das war die Einheit, die aufgelöst werden sollte, dieses Freikorps, ist in Berlin einmarschiert und hat einfach das Stadtzentrum besetzt, alle Regierungsgebäude besetzt, die Telegrammämter und so, die wichtigsten Kommunikationsmittel besetzt. Und dann wurde verkündet, ja, Regierungsrat Kapp ist der neue Kanzler und wir haben jetzt hier die Macht. Wenn ihr was dagegen habt, werdet ihr erschossen. Ja, es wurde dann also wirklich alles, was dazugehört, Ausgangssperre und so weiter, wurde alles verhängt. Und die haben gedacht, sie würden damit durchkommen, sie würden eine Solidarisierung von anderen Kräften innerhalb des Militärs kriegen und sie könnten also quasi die ganze Revolution in einem Schlag zurückrollen und entweder die Monarchie wieder einführen oder jedenfalls eine Militärdiktatur errichten. Damit sind sie zum Glück massiv auf die Schnauze gefallen, denn als das bekannt wurde, ist es eigentlich innerhalb von wenigen Stunden dazu gekommen, dass ein Generalstreik organisiert wurde. Die Ebert-Regierung hat dazu kaum was beigetragen. Die sind erstmal geflüchtet und haben dann gesagt, ja, wehrt euch dagegen. Aber das war eigentlich die Räteregierung überall in den Städten, in den Regionen, die diesen Generalstreik organisiert haben. Und das war der größte Generalstreik der deutschen Geschichte. Daran haben sich nicht nur die allermeisten Industriearbeiter beteiligt, sondern das ging also in alle Bereiche hinein und das öffentliche Leben kam vollkommen zum Erliegen. Und innerhalb von 100 Stunden war der ganze Kapp-Lüttwitsch-Putsch weggefegt wie ein Gespenst, weil die nicht dazu in der Lage waren, zu regieren, das zu tun, was sie sich vorgenommen hatten. Es gab nicht die Solidarisierung von anderen Militäreinheiten, wie sie sich das vorgestellt hatten. Einige wenige ja, aber die allermeisten haben so eine Form von Neutralität gewahrt. Es war eigentlich allen klar, gut, die sind auch zum Großteil reaktionär, aber die warten darauf, was passiert so, die hängen ihre Fahne dann in den Wind, wenn sie voraussagen können, ob der Putsch erfolgreich ist oder nicht so. Und das zusammen mit dem Generalstreik führte dann dazu, dass der Putsch in sich zusammenfiel und dass die Situation auch für die Ebert-Regierung dann gerettet war. Die konnten also zurückkehren nach Berlin und konnten sagen, ja super, die Reaktion, ja, sie waren der Teil davon, aber die Reaktion ist geschlagen und jetzt müssen wir aber wieder Ruhe und Ordnung einkehren lassen. Aber die Leute in den Industriezentren, vor allem im Ruhrgebiet, haben gesagt, ja, wir sind jetzt bewaffnet hier. Ne? Die haben sich also während des Generalstreiks haben die sich massiv bewaffnet. Wenn sie nicht auch schon vorher bewaffnet waren, zurückkehrende Soldaten haben häufig einfach ihre Waffen mitgenommen. Und die haben dann also innerhalb dieser kurzen Zeit die sogenannte Rote Ruhrarmee aufgebaut. Man schätzt, das waren so etwa 40.000 bewaffnete Arbeiter und Soldaten, die im Ruhrgebiet ja, für die Sozialisierung der Industrien waren, die für die Einführung von einer Räterepublik waren und die gesagt haben, diese ganze SPD-Kiste hier funktioniert so jedenfalls nicht. Da waren immer noch mehr als genug Leute, die Mitglieder der Mehrheits-SPD waren, aber die trotzdem sehr unzufrieden waren damit, wie die Ebert-Regierung agierte, die das überhaupt nicht mehr verstanden haben. Und das ist ja auch vollkommen klar, wenn man beobachtet, dass in den verschiedensten Städten Hunderte, Tausende Arbeiter massakriert werden, dass Mordkommandos unterwegs sind. Ja, dann kommt man schon irgendwann zu der Einsicht, man ist vielleicht SPD-Mitglied, aber das, was die da abziehen, ist nicht richtig. Also es formierte sich die Rote Ruhrarmee, die dann auch die ersten Angriffe von kleineren Freikorps, die in der Nähe waren, tatsächlich mal zurückgeschlagen haben, weil die organisiert genug waren und stark genug waren. Aber ja, ihr seht da so einen roten Faden, der sich durchzieht. Bedauerlicherweise waren die, weil das ja ganz eine spontane Entwicklung war, nicht gut genug organisiert. Und es gab natürlich auch interne Differenzen. Es gab da Leute, die eher die KPD unterstützt haben, es gab Leute, die die USPD unterstützt haben in den Räten. Da gab es dann Streit darum, kann man mit denen noch verhandeln, kann man durch Verhandlungen irgendwie erreichen, dass Sozialisierungen durchgeführt werden, muss man jetzt vollkommen beseitigen. Und diese innere Zerrissenheit, die haben sich nicht gegenseitig beschossen, aber die waren sich schon nicht ganz einig in dem Vorhergehen, führte dann auch dazu, dass es keine koordinierte Abwehrfront gegen die anrückenden Freikorps gab. Und dann passierte das, was wir schon kennen. Die Rote Ruhrarmee wurde nach und nach zerschlagen, die Städte wurden zurückerobert, es wurden wieder jede Menge Leute auf der Flucht erschossen. Die haben es sich nicht nehmen lassen, teilweise Arbeiterinnen, die als Krankenschwestern unterwegs waren, zu erschießen. Als Krankenschwester in der Roten Ruhrarmee. Es gibt da furchtbare Bilder, wo Freikorpssoldaten mit erschossenen Rotarmisten posieren, so als ob das erlegte Tiere wären. Also heavy stuff. Und bedauerlicherweise dieser eigentlich größte, ja, diese größte Formierung von revolutionären Kräften wurde dann auch innerhalb von 3 Wochen zerschlagen. Ganz kurz noch zum Mitteldeutschen Aufstand, das war am 17. März oder Beginn 17. März 21. Das war jetzt schon nicht mehr so eine spontane Aktion, sondern es war geplant von der KPD. Die hatten dort, ich sagte ja vorhin, in Mitteldeutschland gab es neue große Zentren, wo sehr viele Arbeiter zusammengezogen waren, Leunawerke und so weiter. Und die KPD-Führung hatte die großartige Idee, da waren jetzt auch nicht mehr so kompetente Leute unbedingt, da waren Leute, die sehr von Ratschlägen aus Moskau auch abhängig waren. Die haben gesagt, ja, wir wissen, dass wir keine Revolution direkt jetzt starten können, aber wir machen einen Aufstand, um die Regierung zu delegitimieren und in eine Krise zu stürzen, um dadurch unsere Chancen zu verbessern. Ja, bedauerlicherweise hat das nicht so gut funktioniert. Es gab 2 Wochen Kämpfe, es gab unter anderem auch Leute, die links der KPD standen, zum Beispiel Max Hölz, die dort unterwegs waren und Enteignungen durchgeführt haben oder auch mal ein paar Häuser von Kapitalisten in die Luft gesprengt haben, ein paar Eisenbahnen haben entgleisen lassen, aber deren Strategie und Taktik ging nicht auf. Die wurden zerschlagen nach und nach, diese einzelnen Trupps, und mussten dann schließlich die letzten Überlebenden sind dann in die Tschechoslowakei geflohen und wurden dort interniert. Zu all diesen Sachen könnte man eigene Vorträge bringen. Das ist teilweise sehr interessant. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen, wie die Situation zum Beispiel zwischen der KAPD, der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands, das war eine Linksabspaltung der KPD, der KPD und den verschiedenen anderen Kräften, die es noch in Mitteldeutschland gab, genau war. Wir sind da jetzt schon ganz gut drin in der Zeit, deswegen gehe ich da jetzt nicht mehr auf all das ein, sondern mache jetzt den Abschluss mit dem Deutschen Oktober. Ja, ihr seht hier unten, die revolutionäre Welle endet in einer Farce. Und das war tatsächlich leider so, denn der Deutsche Oktober war vor allem ein Gedankenexperiment der Internationale aus Moskau. Kurze Erläuterung, die Bolschewiki in der Sowjetunion haben gesehen, unsere Hoffnung darauf, dass die deutsche Revolution erfolgreich ist und dass wir damit sowas wie eine Weltrevolution letztendlich entwickeln können, dass wir mit einem Sowjetdeutschland zusammen es schaffen können, die kapitalistischen Großmächte, Großbritannien, Frankreich, USA, zurückzudrängen oder dort tatsächlich auch Revolutionen auszulösen. Diese Chance ist vertan, wenn wir jetzt nicht die Situation durch einen Putsch kippen. Und das haben sie halt versucht im Oktober 23 mit Hilfe der KPD, die zu dem Zeitpunkt schon vor allem ein Werkzeug der Bolschewiki war. Und das Ganze beruhte auf der Idee, dass zu dem Zeitpunkt ja eine Hyperinflation in Deutschland stattfand, vor allem wegen der Besetzung des Ruhrgebiets, kann ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, durch die Franzosen. Und es war also ziemliches ökonomisches Chaos, extrem hohe Arbeitslosigkeit, Leute konnten sich nichts mehr zu futtern kaufen, weil man für ein Brot irgendwie 2 Milliarden Mark bezahlen musste oder so. Schon eine beschissene Situation. Und die Bolschewiki haben halt gesagt, ja, das ist jetzt unsere Gelegenheit loszuschlagen. Und haben der KPD-Zentrale vorgegeben, wie sie das Ganze militärisch planen müssen. Ja. Daraus ist nichts geworden, weil die Bolschewiki ganz zum Schluss, bevor das Ganze stattfinden sollte, am 23. Oktober sollte das stattfinden, kalte Füße gekriegt haben und es abgeblasen haben. Aber die KPD-Leute in Hamburg, die Unterorganisation in Hamburg, hat das nicht mitgekriegt oder hat vielleicht auch gesagt, uns doch egal, wir machen das trotzdem und reißen alle mit. Und die haben dort den Hamburger Aufstand gemacht, einen Tag lang Polizeireviere besetzt, sich ein bisschen mit den reaktionären Truppen geschossen, ca. 100 Tote, am Ende war die KPD Hamburg natürlich vernichtet und es hat überhaupt nichts gebracht. Außer vielleicht die Legende von Thälmann zu begründen, von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört, dem KPD-Führer später, der gesagt hat, ja, ich war der große King beim Hamburger Aufstand und wenn alle nur das gemacht hätten, was ich gemacht habe, dann wäre die Revolution schon längst in der Tasche. Ja, das war also das Ende der revolutionären Welle als Farce, weil es überhaupt nichts mehr mit der Massenbewegung, mit der Rätebewegung, die zu dem Zeitpunkt zum Großteil zerschlagen war, zu tun hatte, sondern von außen aufoktroyiert war durch die Bolschewiki, durch deren ja eigentlich außenpolitischen Notwendigkeiten, wie sie es zu dem Zeitpunkt gesehen haben. Ich sage nur 3 Sätze dazu. Die Revolution in Osnabrück. Die Revolution fand hier statt am 8. November gegen 3 Uhr nachmittags. Es lief so, dass die Bahnhofswache entschieden hat, sie fänden es nicht so lustig, dass Truppen aus Münster anrückten. Sie haben gesagt, das ist eigentlich so ein Misstrauensvotum gegen uns. Und wenn die uns schon misstrauen, dann machen wir doch jetzt einfach die Revolution. So, da haben sie also diese Truppe aus Münster entwaffnet, sind mit MGs durch die Stadt gezogen, paar rote Fahnen vors Rathaus. Ja, und dann kam da schon der SPD-Führer der Stadt, Otto Vesper, hat ein bisschen mit denen gequatscht. Und dann wurde ein Soldatenrat gebildet und ja, die SPD hatte die Kontrolle über die Stadt. Da gibt es ich hatte es ja angekündigt, ein Zitat, was dieser Vesper am 9. November vorgebracht hat in einer Rede an der Alten Münze auf dem Platz am Ledenhof. Das ist übrigens auch das Foto hier. So sah es damals am Ledenhof aus. Wir wollen keine russischen Methoden einführen. Nicht alles in Grund und Boden wirtschaften und dann eine neue Gesellschaft errichten. Nein, aus der alten Gesellschaft heraus soll die neue Gesellschaft erwachsen und sich erheben als ein Volkskörper, an dem sich alle Glieder wohlfühlen können. Da sieht man also schon nichts von Klassenpolitik, Nationalismus, sehr unschön. Ja, und das war eigentlich auch alles, was in Osnabrück bedauerlicherweise gelaufen ist in der Revolution. Münster war etwas bedeutender, aber eher aus dem Grund, dass dort das 7. Armeekorps war, was dann auch nachher Truppen gestellt hat für die Zerschlagung der Aufstände im Ruhrgebiet.